Hendrik hat ja am Anfang des Gottesdienstes auch schon erwähnt, diese Verkündigung der Auferstehung von den Toten ist schon etwas, was auch eine Herausforderung ist, was im Gegensatz zu dem gekreuzigt und begraben nochmal irgendwie etwas ganz anderes ist, weil gekreuzigt, gestorben und begraben, das ist etwas, da können wir mit und da können wir sagen, ja, genau, da berichten die Evangelien ja von und das ist irgendwie nachvollziehbar, dass ein Mensch gestorben ist oder dass ein Mensch stirbt, das kennen wir. Das ist unsere Realität. Aber Auferstehung, das ist ja irgendwie so gar nicht unsere Realität. Der Apostel Paulus hat ja das auch verkündigt, das war ja eine seiner Botschaften, dass der Herr auferstanden ist. Und er hat das ja auch in unterschiedliche, Welten hineingepredigt, unter anderem auch in die Welt der Griechen, in die Welt der Korinther. Auch ihn hat er etwas von dieser Auferstehung gepredigt. Und ich möchte euch jetzt noch mal kurz mit hineinnehmen in einen Abschnitt, den wir im ersten Korintherbrief lesen. Und es ist zum Ende des ersten Korintherbriefs hin. Und in diesem Abschnitt wird Paulus eben noch mal wesentlich vorher erklärt, er ja, was im Leben im Glauben so ist, was Leben in der Gemeinde so ist. Und jetzt hier zum Schluss kommt er noch mal drauf, was eigentlich so das Wesen des Glaubens ist oder worin das Wesentliche des Glaubens besteht. Und ich möchte euch da mal mit hineinnehmen aus 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das auch ihr angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, einige aber sind schon entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und danach von allen Aposteln. Und zuletzt von allem ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich es nicht wert bin, dass ich ein Apostel genannt werde, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Auferstehung, das war ja nicht nur, ich sag mal, ein schwieriges Thema für die Sadduzäer. Wir hören ja in den Evangelien davon, dass die Sadduzäer also mit der Auferstehung ihren Stress hatten, also dass sie nicht daran glauben konnten. Auferstehung ist auch etwas, was für viele Menschen ein Problem schon damals auch darstellt. Und die Griechen, die ja einen besonderen Zugang dann auch zum Leben und zu der Wirklichkeit haben, die hatten auch so ihre Schwierigkeiten eben mit dem Thema Auferstehung. Und seien wir mal ganz ehrlich, das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Also ich weiß nicht, wer von euch heute Nachmittag dann so durch Lichtenberg oder durch Berlin geht und dann den Leuten, die einem entgegenkommen, immer zuruft, der Herr ist auferstanden. Also hier in der Gemeinde können wir damit umgehen, aber es könnte sein, ich meine, wäre mal ein Versuch wert, es könnte sein, dass die Leute hier in dieser Stadt dann sagen, was willst du? Und dann müssen wir ihm das erstmal erklären, was wir da meinen und was wir da machen und dann würde er fragen, was glaubst du? Und ja, wäre doch mal ein spannendes Experiment. Also wenn ihr heute Mittag nichts zu tun habt oder spazieren geht, macht das doch mal. Und dann wird man ja noch mal so erfahren und erleben, was das eigentlich für eine Botschaft ist. Der Herr ist auferstanden. Paulus macht deutlich, und das ist so der erste Punkt in diesem Abschnitt, Paulus macht deutlich, dass das, was geschehen ist, nach der Schrift geschehen ist. Er betont das immer wieder. Also gekreuzigt, gestorben und begraben nach der Schrift. Und er macht damit deutlich, dass das, was hier geschehen ist, eben nicht einfach nur ein Justizirrtum ist, nicht nur einfach die Wut der Juden darstellt, die dann gegen diesen Gotteslästerer sich ausgetobt hat. Nein, das, was geschehen ist, macht Paulus deutlich, das ist etwas, was dem Heilsplan Gottes nach der Schrift dann auch entspricht. Und so weist er extra nochmal darauf hin. Und man kann die ganzen alttestamentlichen Bezüge ja dann auch suchen. Es ist geschehen nach der Schrift. Also kein Unfall, kein Versehen. Das, was am Kreuz und in der Auferstehung geschehen ist, ist etwas, was als Plan Gottes, was als Idee, als Gedanke Gottes eben schon lange vorher angekündigt wurde. Und der zweite Punkt, den wir dann sehen, also damit versucht Paulus ja eben auch nochmal das, was dort geschehen ist, also Kreuzigung und gestorben und begraben, aber auch Auferstehung, das nochmal ein bisschen substanziell zu unterfüttern, weil er sagt, es steht ja schon in der Schrift geschrieben und also von daher muss es ja auch wahr sein. Und das zweite Argument, was er dann bringt, ist, und er wurde gesehen. Er wurde gesehen. Das Interessante ist, wir haben ja vorhin die Lesung aus dem Johannesevangelium gehört und in den anderen Evangelien ist das genauso. Wer hat als erstes die Auferstehung verkündigt? Die Frauen. Sie haben es zuerst gesehen. Und warum kommen die hier nicht vor? Naja, jetzt könnte man dem Apostel Paulus wieder irgendwie ein bisschen was unterschieben von wegen Frauenfeindlichkeit und so. Es hat aber eben einen ganz, ganz banalen Grund. In der damaligen Zeit waren Frauen eben keine Rechtspersönlichkeiten, die Zeugnis ablegen konnten. Also ob eine Frau irgendwas gesehen hat oder nicht, war für die damalige Zeit dann eben nicht relevant. Also man darf hier aus diesem Punkt jetzt nicht so eine Theologie machen, dass die Frauen eben irgendwie unwichtig werden oder dass sie nicht predigen dürften oder. Also der Grund hierfür, Paulus schreibt er den Korinthern, hat einfach etwas damit zu tun, dass Paulus sich an die Wirklichkeit, die ihm begegnet, auch einlässt. Und da haben Frauen kein Zeugnisrecht. Aber 500 haben ihn gesehen, über 500 Brüder. Einige sind schon entschlafen, aber die meisten leben noch, heißt ja nichts anderes. Da könnt ihr hingehen und nachfragen. Und der Kephas hat ihn gesehen. Und der Jakobus hat ihn gesehen. Die Apostel, die haben ihn alle gesehen, also geht doch hin und fragt nach. Also Kreuzigung und Tod, okay, aber Auferstehung, geht doch hin und fragt nach. Die leben noch, die sind noch unter euch. Fragt nach, wenn ihr es nicht glauben könnt. Und als Letztes, so beschreibt der Apostel Paulus, das ist ja auch mir als unzeitiger Geburt, ist er auch mir begegnet und ich kann euch auch Zeugnis davon geben. Super. Was haben wir davon? Nichts. Also mittlerweile sind die alle gestorben und wir können sie nicht mehr fragen. Sag mal, wie war denn das und wie sah er denn aus und so weiter und so weiter. Wir können nicht mehr nachfragen. Jetzt war dummerweise auch die Erfindung der Fotografie erst ein paar Jahre später. Also das wäre doch auch so eine Geschichte gewesen. Wir kennen das ja auch aus den Familiengeschichten. Wenn jemand verstorben ist, den wir nicht kannten, dann kann man zumindest mal ein Foto aufzeigen und sagen, guck hier, so sah er aus, das war dein Großvater. Und hier kannst du ihn dir angucken. Und dann werden Geschichten erzählt. Dummerweise hat Jesus nicht dafür gesorgt, dass damals schon eben die Fotografie eben erfunden wurde. Es wäre ja schön, wenn wir sagen könnten, guck mal hier, ist zwar ein bisschen verschwommen, aber da siehst du ihn. Nee. Und der Apostel Paulus hatte eben genau dieses Problem, dass er das, was so unglaublich ist, dass er das irgendwie den Leuten verklickern musste, aber im Endeffekt es nicht beweisen konnte. So, drehen wir einmal kurz runter. Und von daher ist die Frage nach der Auferstehung eine Frage in der Theologie, in der Kirchengeschichte, in der Gesellschaft immer eine Frage gewesen, wo man gesagt hat, hä? Wie Auferstehung? Und dann sagen wir, ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und die Leute gucken uns merkwürdig an. seien wir doch mal ehrlich, auferstanden von den Toten. Also auferstanden aus Ruinen, das, aber von den Toten. Es ist ja auch interessant, dass wir, oder interessant, es ist erstmal wichtig, dass wir auch, wenn wir uns das so zurufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, nicht zurufen, der Herr ist auferstanden, er ist leibhaftig auferstanden. Wäre ja auch eine Variante. Aber das sagen wir nicht. Warum? Weil er nicht leibhaftig auferstanden ist. Diese ganzen Fragestellungen nach irgendwelchen Berichten und nach irgendwelchen Fotos, nach irgendwelchen Beweisen, sind ja einfach Fragestellungen, die aus dem entstehen, wie wir denken und wie wir ticken. Wir wollen einen Beweis für Auferstehung haben und sagen, und wenn er von den Toten zurückgekommen wäre, so wie Lazarus, draußen haben wir ein Bild von Van Gogh hängen, könnt ihr euch ja anschauen. Also das war die Auferweckung eines Toten. Aber die Auferstehung von den Toten, die Auferstehung Jesu, das ist etwas ganz anderes. Das meint auch etwas ganz anderes. Jetzt haben sich in der Theologie immer wieder gestritten und hat dann versucht, das irgendwie auch für den Verstand greifbar zu machen und hat dann zum Beispiel gesagt, ja, eine Auferstehung ist nur ins Kerygma hinein. Das war so eine sehr berühmte Formulierung. Kerygma ist einfach so die Verkündigung. Also Auferstehung in die Verkündigung hinein. Okay, wir reden drüber, aber hat mit den Tatsachen nichts zu tun. Wenn wir über Auferstehung nachdenken, ist es wichtig, worüber wir nachdenken. Und worüber wir nicht nachdenken, ist, der Herr ist auferstanden, er ist leibhaftig auferstanden. Das ist nicht das, was wir glauben, diese leibhaftige Auferstehung. Das lässt sich auch sehr schnell rauskriegen, wenn man die Auferstehungsberichte liest. Also was war noch mit den Frauen, mit Maria am Grab, als Jesus auftauchte? Was hat sie gedacht, wer ist das? Der Gärtner. Warum eigentlich? Natürlich kann man sagen, auf der einen Seite die Augen so voller Tränen, aber sie hat ihn gesehen und nicht erkannt. Warum? Weil es nicht einfach der wieder auferstandene Leichnam war. Weil er hätte ja mal so machen können und dann hätte man ihn erkannt. Wenn wir die Auferstehungsgeschichten hören von dem uns im Neuen Testament die Evangelien was erzählen, dann merken wir auch, es sind ganz merkwürdige Geschichten. Da sitzt Jesus irgendwie am Meer und ist auf einmal da und hat was zu essen dabei und dann ist er wieder weg. Auch bei den Emmaus-Jüngern, von denen wir am Anfang gehört haben, auf einmal taucht er auf wie aus dem Nichts und beim Brotbrechen auf einmal ist er wieder weg. Das kannst du nicht als auferstandener Leichnam. Also als leibhaftig Auferstandener, weil dann bist du ja an Zeit und Raum gebunden. Die Jünger, haben wir auch gehört, waren zusammen und hatten aus Angst vor den Juden die Türen zugeschlossen, damit da nichts passiert. Und was ist dann geschehen? Klopft einer an und sagt, könnt ihr mich mal reinlassen? Auf einmal durch die geschlossene Tür hindurch war er da. Also wenn wir über Auferstehung reden, reden wir nicht über die Wiederbelebung eines Leichnams. Sagen wir nicht, der Herr ist auferstanden, er ist leibhaftig auferstanden. Das, was Auferstehung meint, das ist etwas anderes. Und das, was der Apostel Paulus hier versucht, es klingt ja so ein bisschen so, ist nicht, dass er irgendwie versucht, die Auferstehung zu beweisen. Das ist das, was wir als Menschen in einem System, in einem Konstrukt, in dem wir leben, versuchen, wenn wir etwas dann belegen wollen, dass wir irgendwelche Beweise heranziehen. Aber lässt sich nicht beweisen. Auferstehung lässt sich nicht beweisen. Was für Auferstehung wichtig ist, ist, dass wir uns, ich sag mal, eine neue Brille aufsetzen. Eine neue Brille, die uns ein neues Sehen dann vermittelt. Weil das, was wir in dieser Welt sehen und wie wir die Welt sehen, hat natürlich immer etwas damit zu tun, wie diese Welt funktioniert. Und deswegen geht es darum, mal die eine Brille abzusetzen und die andere Brille aufzusetzen. Sieht schon blöd aus, ne? Aber überhaupt nicht, danke, Eddie. Jetzt seht ihr nicht, was ich sehe, aber wisst ihr, was ich gerade sehe und wie ich die Welt sehe? Ziemlich blau. Das hat nichts mit den Stühlen zu tun, sondern hat was mit der Färbung der Gläser zu tun. Das ist eine Brille, die habe ich mal irgendwann gekriegt, als ich meinen Führerschein bei Car2Go verlängert habe. Und dann lag da ein ganzer Haufen und den habe ich dann eingepackt. Ich habe gesagt, könnten wir mal gebrauchen hier. Und da habe ich die ja mitgenommen. Und da ist so eine Blautönung, weil die Farbe von Car2Go blau ist. Passt ja auch zu uns als Gemeinde. Und wenn man eben die aufsetzt, dann sieht man die Welt anders. Auf einmal ist alles ein bisschen blau. Also nicht nur eben das Shirt vom Eddie oder die Stühle oder die Hose vom Rainer, sondern alles ist irgendwie so ein bisschen blau. Ich sehe die Welt auf einmal anders. Und Auferstehung will, dass wir die Welt vom Ende her sehen. Und das, was durch Jesus in der Auferstehung dann in unsere Welt hineingekommen ist, ist, dass wir die Welt vom Ende her sehen können. Vom Ende her heißt, von dem Punkt aus, wo wir entdecken können, wie, das können wir auch vom Ursprung aus entdecken, aber auch eben vom Ziel her, wie diese Welt eigentlich gedacht war. Wie mit dieser Welt umzugehen ist, wie man sich in dieser Welt verhalten muss. Wir alle erleben ja diese Welt als etwas, was eben erlösungsbedürftig ist, so beschreiben wir das als fromme Menschen. Und diese neue Auferstehungsbrille lehrt mich, die Welt von der Erlösung her zu sehen und nicht von der Bedürftigkeit. Diese neue Brille lehrt mich, die Welt vom Ende her zu sehen und eben nicht immer nur von dem, was ich hier vor Augen habe. Diese neue Brille lehrt mich und gibt mir die Kraft dann, eben nicht nur die Probleme vor Augen zu haben und zu sagen, naja, mit meiner Brille, und jetzt habe ich mal irgendwie eine besonders gute, mit meiner Brille kann ich genau hinschauen, wo die Probleme sind und wo die Schwierigkeiten sind und drehe mich dann vielleicht immer tiefer hinein. Aber die Erfahrung ist zum Beispiel beim Sterben, es gibt so diesen Punkt, da ist es vorbei. Da kann ich die Brille dann absetzen und sagen, das war's. Ich brauche nicht mehr hingucken, ich brauche nicht mehr wahrnehmen. Ich habe ja erzählt, dass uns das in den vergangenen Wochen als Familie sehr, auf tragische Weise sehr beschäftigt hat. Was kann man eigentlich erzählen im Angesicht des Todes, wenn man diese Brille aufhat? Dann kann man noch mal ein bisschen reflektieren und versuchen herauszubekommen, wie es dazu kommen konnte. Aber mehr ist nicht. Das, was uns in Jesus begegnet, in dem Auferstandenen, ist nicht, dass es darum geht, ob dieser Leib wiederbelebt wurde, ob Auferstehung etwas Leibliches war. Seien wir mal ehrlich, wir wissen es nicht. Wir glauben da etwas, aber wir wissen es nicht. Aber das ist auch nicht das, worum es bei der Auferstehung geht. Wir haben das sehr oft daraus gemacht und haben dann die als besonders fromm dargestellt, die dann eben festgesagt haben, doch, der Herr ist aber leibhaftig auferstanden. Dass man eben besonders einen festen Glauben braucht, um diesen, ja, eigentlich, sagen wir mal ehrlich, ist doch Quatsch, aber um diesen Quatsch zu glauben. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und leibhaftig auferstanden. Also wenn es darum in der Auferstehung geht, dass die Herausforderung für den Christen darin besteht, etwas eigentlich Unmögliches ganz fest zu glauben. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, und das war die Erfahrung, die die Jünger gemacht haben an diesem Morgen und in den Jahren und Jahrhunderten später. Es geht darum, dass in meiner Wirklichkeit, in unserer Wirklichkeit etwas auftaucht, was uns nochmal eine andere Perspektive, eine andere Möglichkeit gibt. Und das ist die Möglichkeit der Auferstehung. Das ist die Wirklichkeit der Auferstehung. Ob Jesus jetzt leibhaftig auferstanden ist, im Endeffekt ist es egal, er ist ja gen Himmel gefahren. Ich meine, okay, da kann man auch jetzt mal drüber nachdenken, was das wohl für eine Reise war. Aber ja, ob er leibhaftig auferstanden ist, da kann ich ja und da kann ich nein zu sagen. Ich bewundere immer nur die Leute, die genau das eine oder das andere wissen. Was ich weiß, ist, dass es darum eigentlich nicht geht. Sondern es geht darum, dass am Ostermorgen in unsere Welt eine andere Sicht auf die Welt gekommen ist. Und das ist das, was mir dann gerade in den Grenzsituationen meines Lebens, gerade wenn ich irgendwo am Grab stehe, überlegt, als du heute Morgen gefragt hast, wie viele Beerdigungen ich schon gemacht habe, das ist das, was mir in diesem Augenblick auch in den Dunkelheiten eine Hoffnung gibt und eine Kraft gibt, nicht, dass ich fest daran glaube, dass da doch irgendwas ist. Nein, sondern mir ist diese Auferstehungskraft, mir ist dieser Auferstandene begegnet, nicht so, dass ich schnell davon ein Foto hätte machen können, weil er stand irgendwie im Raum und ich habe es dann abgelichtet und kann jetzt allen zeigen, so sieht es aus oder so sieht er aus. Nein, die Begegnung mit dem Auferstandenen und die Begegnung mit der Auferstehungskraft, das ist irgendwie nochmal etwas anderes. Und das andere besteht eben darin, dass es nicht einfach mit dieser Brille hier zu entdecken ist. Dass ich nicht irgendwie nochmal besonders die Gläser hier schärfen lassen muss, um einen Durchblick zu bekommen. Auferstehungsglaube und Auferstehungskraft heißt, die Dinge nochmal ganz anders zu sehen. Wenige Zeilen später schreibt Paulus ja auch, und das ist immer das, was ich bei einer Beerdigung dann am Grab auch laut ausrufe, dass der Tod überwunden ist. Und Paulus beschreibt das eben in diesem Kapitel wenig später, dass er sagt, es wird gesät ein natürlicher Leib. Aber es wird auferstehen ein, nicht unnatürlich, sondern ein geistlicher Leib. So, bei der Vorbereitung auf die Predigt dachte ich, ich habe das ja schon unzählige Male gesagt, aber kann mir mal bitte erklären, was ein geistlicher Leib ist? Was soll denn das sein? Natürlicher Leib, unnatürlicher Leib. Aber was ist eigentlich ein geistlicher Leib? Wir wissen es nicht. Wir bekommen im Neuen Testament eben nur einen Bericht darüber und davon, was dieser neue geistliche Leib, den Jesus dann auch angenommen hat, was der bewirkt hat unter uns Menschen. Was der bewirkt hat bei den Menschen. Und Auferstehung, das ist am Ende aller Tage ja die große Reise und deswegen, ich habe es ja schon erwähnt, freue ich mich darauf. Ich freue mich auf den Augenblick, wo ich für immer die Augen zumachen werde, weil dann, ich finde, dass die, also eine Reise kannst du ja nicht buchen, eben im Reisebüro, auch nicht im Internet. Dann machst du die Augen zu und wenige Augenblicke später machst du sie wieder auf und dann weißt du Bescheid. Ist doch großartig. Also ich freue mich schon drauf, auf diese Reise und auf diesen Moment. Auferstehungsglaube hat etwas damit zu tun, mit einer Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Aber Auferstehungsglaube ist eben auch nochmal was anderes. Nee, nicht was anderes, sondern mehr. Auferstehungsglaube meint nämlich, und davon berichtet der Apostel Paulus, dass wir durch die Botschaft zu Botschaftern werden. Wir werden durch die Botschaft von der Auferstehung zu Botschafter der Auferstehung. Wir werden durch das, was am Kreuz für uns geschehen ist, was uns gepredigt wurde, was der Paulus den Korinthern gepredigt hat, zu Botschaftern dieser Nachricht. Und wer an diesem Punkt stehen bleibt, der hat noch nicht ergriffen, was der christliche Glaube zutiefst ist. Wir haben das daraus gemacht, dass wir dann hingegangen sind und den Leuten erzählt haben, pass auf, das ist so und so, und dann kommt der Heiland, dann kommt Auferstehung. Also wir haben darüber geredet. Aber es ist auch gut, wenn wir darüber reden. Nichts dagegen, darüber zu reden. Aber wisst ihr, was das Eigentliche ist? Nachdem diese Botschaft uns zu Botschaftern gemacht haben, werden wir selbst zur Botschaft. Was heißt das? Es heißt nichts anderes, dass Menschen dann hingucken und an mir sehen können, was es denn heißt, von der Auferstehungshoffnung zu leben und daran zu glauben. Nicht nur sie verkündigen als gute Nachricht, sondern ja, was heißt das denn im Alltag deines Lebens? Und hier geht es nicht darum, irgendwie einen Stab zu brechen oder so, aber wenn man an uns nicht sieht, dass wir einen anderen Umgang mit dem Sterben haben, was sollen die Leute dann glauben von der Auferstehungshoffnung, die wir verkündigen? Wenn wir als Christen, als Gemeinde nicht einen anderen Umgang mit der Vergänglichkeit haben, was sollen die Menschen dann von der Botschaft, über die wir reden und die wir verkündigen, glauben? Die Menschen, die diese neue Brille aufgesetzt bekommen haben, die sind hingegangen und haben die Probleme dieser Welt wahrgenommen. sehr genau wahrgenommen. Und wer mit dieser Brille in diese Welt hineinguckt, wird nochmal in besonderer Weise auch an der Not dieser Welt leiden, mitleiden, weil er diese Welt dann mehr mit den Augen Gottes sieht. Und dann werden viele Dinge eben nicht einfach akzeptabel oder ist halt so, sondern dann leidet man darunter. Also wer so eine Brille will, vorher überlegen, ob er die Welt wirklich mit Gottes Augen sehen möchte. Und wenn wir dann auf die Jünger blicken, dann entdecken wir, dass diese Brille in ihnen etwas bewegt hat, nämlich, dass sie aufgestanden sind und in diese Welt hinein verkündigt und gelebt haben, was dann auf Auferstehungshoffnung ihnen begegnet ist. Sie haben dann nicht gesagt, naja, ist so, wir warten auf den jüngsten Tag, sondern sie sind hineingegangen in diese Welt, in das Leben und haben es wahrgenommen und ernst genommen und haben versucht, soweit es ihnen möglich war, die Not zu lindern, bei den Sterbenden zu sein. Das war am Anfang das, was das Christentum dann irgendwie ins Gerede gebracht hat, dass man gesagt hat, die gehen ja mit dem Tod ganz anders um, die gehen ja mit dem Sterbenden und mit dem Gestorbenen ganz anders um. Wer die Welt mit dieser Auferstehungsbrille sieht, der wird mit hineingenommen in das Anliegen Gottes für diese Welt und der wird in Bewegung gesetzt, weil der letzte Punkt unseres Lebens ist nicht der Tod, nicht der Große und nicht der Kleine, sondern der letzte Punkt ist das Leben, ist die Auferstehung. Deswegen gibt es keine hoffnungslosen Fälle, deswegen gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Es ist immer nur die Frage, ob es Menschen gibt, die auf eine andere Weise auf diese Welt blicken und Hoffnung in diese Welt hineintragen. Und das war Auferstehung. Streitet nicht darüber, ob wahrhaftig oder leibhaftig oder wie auch immer, es interessiert am Ende keinen Menschen. Die Leute werden an uns am Ende sehen, ob es Auferstehung gibt oder nicht. Ob wir von der Auferstehung beseelt sind oder nicht. Ob wir eine andere Sicht auf diese Welt haben oder nicht. Und in dem Sinne dürfen wir dieses Bekenntnis ausrufen. Immer wieder neu ausrufen, als solche, die sagen, dafür will ich auch leben. Denn es ist zutiefst wahr, der Herr ist auferstanden.
Amen.